Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Pia Behmer. Hallo. Es sind noch genau 2 Monate, bis in den USA gewählt wird. Der Wahlkampf läuft quasi ununterbrochen. Nach langem Hin und Her wurde heute bekannt, dass sich der Präsidentschaftskandidat Trump und die Kandidatin Harris auf die Regeln für das erste TV-Duell am kommenden Dienstag geeinigt haben. Unter anderem sollen die Mikrofone der Person, die gerade nicht spricht, stumm geschaltet werden. Aber der Wahlkampf findet medial auch noch auf anderer Ebene statt. Die US-Regierung beschuldigt Russland, sich in den Präsidentschaftswahlkampf einzumischen und geht mit einem Sanktionspaket dagegen vor. Die Sanktionen richten sich unter anderem gegen russische Nachrichtenagenturen und den Sender RT. Der Kreml hat inzwischen darauf reagiert. Ich kann darüber jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann sprechen, der aus Warschau berichtet. Herr Kellermann, was beinhalten die neuen Sanktionen gegen Russland?
Es sind vor allem Sanktionen gegen bestimmte Personen. Die USA gehen 10 Personen vor, Russinnen und Russen. Die meisten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RT, früher Russia Today. Darunter die Chefredakteurin Margarita Simonyan. Deren Vermögen, die, wenn sie noch Vermögen haben in den USA, wird eingefroren. Es ist auch verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen. 2 Mitarbeiter, gegen die läuft sogar ein Strafverfahren, weil sie eben zum Beispiel gegen Geldwäschebestimmungen verstoßen hätten, so der Vorwurf. Insgesamt würde ich sagen, sind die Maßnahmen weitgehend symbolisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Personen tatsächlich noch in den USA Vermögen haben. Klar, wenn sie dort irgendwie nochmal das tun wollen, was sie jetzt da offenbar getan haben, dann könnten sie dafür oder könnten die Firmen, die in den USA damit verbunden sind, belangt werden.
Die US-Regierung wirft Russland vor, die Wahl durch gezielte Propaganda beeinflussen zu wollen. Wie sieht diese Propaganda denn aus?
Das Ganze lief über eine Firma in Tennessee, die soll knapp 10 Millionen US-Dollar bekommen haben. Das Geld soll nicht direkt geflossen sein, sondern über verschiedene Länder, Scheinfirmen in verschiedenen Ländern. Und diese Firma hat dann offenbar Filme produziert, 2000 ungefähr, die über YouTube verbreitet wurden, auch über X verbreitet wurden. Und sie habe da auch direkte Anweisungen bekommen, wie die Filme aussehen sollen. Das sind dann vor allem 4 Blogger in den USA aus dem Pro-Trump-Lager, die diese Filme erstellt haben, die sie dann produziert haben. Insgesamt 19 Millionen Mal seien diese Filme gesehen worden. Auf X gäbe es 7 Millionen Followers dieser Personen. Und was sie da sagen in den Filmen, naja, sie schwärzen vor allem die Ukraine an und kritisieren durch die Unterstützung der Ukraine durch die USA, durch Joe Biden, durch die derzeitige Regierung, damit natürlich auch durch Kamala Harris, die bei den Präsidentschaftswahlen im November antritt. Sie schwärzen die Ukraine an, dass die Ukraine den Krieg gegen sie provoziert habe. Die Ukraine sei der eigentliche Feind. Der USA wird dann dargestellt und das wird mit ziemlich abstrusen Argumenten teilweise dann eben in aller Deutlichkeit und umfangreich ausgeführt.
Sie sprechen diese Narrative gegen die Ukraine an. Welche Interessen hat denn die russische Regierung mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl?
Der russische Staatschef Wladimir Putin hat heute gesagt bei einem Wirtschaftsforum, er unterstütze bei den US-Wahlen Kamala Harris. Er hat das ja mit einem Augenzwinkern gesagt, das war ganz sicher eben ironisch gemeint. Er meinte das wohl, dass das irgendwie witzig ist, denn es ist ziemlich offensichtlich und liegt auch auf der Hand, dass sich Russland bzw. der Kreml über einen Wahlsieg von Donald Trump freuen würde. Donald Trump hat die US-Waffenhilfe für die Ukraine, die Rüstungshilfe, durch seinen Einfluss auf den US-Kongress monatelang verzögert im vergangenen Jahr. Im Frühjahr ist es dann doch passiert, gegen seinen erklärten Willen. Er behauptet, dass er den Krieg innerhalb von wenigen Tagen beenden könnte und auch gemeint durch eben massiven Druck auf die Ukraine, beziehungsweise mit eben Aussage, wenn die Ukraine sich nicht einem Diktatfrieden beugt, dann werde die US-Hilfe für die Ukraine gestoppt.
Wie hat Russland denn jetzt auf die neuen Sanktionen reagiert?
Zunächst mal gibt es Ankündigungen. Die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa hat gesagt, es werde eine Reaktion geben, die scharf ausfallen werde, die jeden erzittern lassen werde. Was das sein kann, ist bisher nicht ganz klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich was im Köcher haben. Denn es gibt einfach keinen umgekehrten Fall mehr. Die russische Medienlandschaft ist ja weitgehend bereinigt im Sinne des Kreml. Es gibt außerdem natürlich die propagandistische Auswertung des Ganzen, dass Politiker behaupten, da man sehe daran, wie stark die Meinungsfreiheit nicht in Russland, sondern eben in den USA in Gefahr sei und eingeschränkt werde. Leonid Slutsky, Vorsitzender des Außenausschusses im Parlament, spricht von einer Hexenjagd von vulgärer Zensur.
Die USA werfen Russland Wahlbeeinflussung vor. Florian Kellermann hatte die Details für uns. Vielen Dank. Welche Risiken durch KI-Systeme entstehen könnten, darüber wird viel diskutiert. Der US-Bundesstaat Kalifornien will auf Nummer sicher gehen. Ein neues Gesetz soll verhindern, dass KI-Systeme außer Kontrolle geraten könnten. In Kalifornien, da sitzen auch die wichtigsten KI-Unternehmen der Welt, zum Beispiel Google, Meta oder OpenAI. Der Gouverneur von Kalifornien muss dem Gesetz noch zustimmen. Und wenn das passiert, dann würde sich für diese Unternehmen einiges ändern. Das ist auch der Grund, warum sie sich seit Monaten gegen die neuen Regeln wehren. Nils Dams berichtet.
I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
Wenn was mit dieser Technologie schief geht, dann richtig. Das hat Sam Altman letztes Jahr vor dem US-Kongress gesagt. Altman ist der Chef von OpenAI, die Firma, die ChatGPT entwickelt hat.
We think that regulatory intervention,
wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren. Bald könnte es soweit sein, zumindest in Kalifornien. Auf einheitliche Regeln fürs ganze Land konnte sich der Kongress in Washington noch nicht einigen, obwohl
it's a very high priority. Thank you, everybody.
Thank you. Das eine hohe Priorität habe, hat US-Senator Chuck Schumer gesagt. Das kalifornische KI-Gesetz könnte zum Vorbild werden.
Das Ziel.
So that we can reduce the risk.
Wir wollen das Risiko verringern, sagt Scott Wiener. Er vertritt San Francisco im Senat von Kalifornien und hat das Gesetz mitgeschrieben. Er meint Risiken, die durch KI verursacht werden könnten.
Shutting down the electric.
Dass der Strom ausfällt, das Bankensystem angegriffen wird oder Biowaffen entwickelt werden. Wenn Whistleblower vor möglichen Gefahren durch künstliche Intelligenzen warnen, sollen sie durch das Gesetz besser geschützt werden. Ziel sei es nicht, die KI-Entwicklungen zu stoppen. KI-Systeme werden aber immer leistungsfähiger, deshalb wolle man die Kontrolle behalten, bevor was passiert. Wir haben das zum Beispiel bei Social-Media-Firmen gesehen, sagt Wiener. Die haben sich weiterentwickelt, wir haben einfach zugesehen und mussten dann hinterherrennen. Und machen das größtenteils auch heute noch.
Das Gesetz
würde ausschließlich sehr große Sprachmodelle betreffen, die mit riesigen Datenmengen gefüttert wurden. Groß bedeutet, die Entwicklung dieser Modelle muss mindestens 100 Millionen Dollar gekostet haben. Das neueste GPT-Modell von OpenAI zum Beispiel oder Gemini von Google. Diese Modelle müssten dann vor der Veröffentlichung verpflichtend getestet werden. Auch kalifornische Behörden hätten mehr Einfluss. Der Generalstaatsanwalt könnte KI-Firmen verklagen, wenn durch die Verwendung deren Modelle zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen. Sollte eine KI außer Kontrolle geraten, muss die Firma in der Lage sein, sie schnell abzuschalten. Das Gesetz verlangt sozusagen eine Art Notausknopf. Sprachmodelle ermöglichen es KI-Bots wie ChatGPT sehr schnell menschenähnliche Texte zu schreiben. Sie können aber auch Bilder oder Computercode generieren. Nutzende müssen dafür einen Textbefehl, einen sogenannten Prompt, eintippen.
Die Reaktion.
Seit Monaten wird über das Gesetz diskutiert. Gegenwind gab es für Wiener auch aus der eigenen, aus der Demokratischen Partei. Entwickler und Firmen könnten Kalifornien verlassen, um ihre KIs in anderen Bundesstaaten zu entwickeln. Ähnlich argumentieren auch die KI-Firmen selbst. Google und Meta zum Beispiel, auch OpenAI, wir erinnern uns, die Firma, deren Chef gesagt hat, wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren, kritisiert das Gesetz. Es gefährde die KI-Wettbewerbsfähigkeit der USA. Wenn Regulierung, dann für die ganzen USA, nicht für einzelne Bundesstaaten. Dem Sender Bloomberg hat Scott Wiener dazu gesagt, als wir in Kalifornien 2018 ein Datenschutzgesetz eingeführt haben, wollten auch alle den Staat verlassen. Das ist nicht passiert. Außerdem betreffe das Gesetz alle Firmen, die in Kalifornien Geschäfte machen. Es reiche also nicht, wenn die einfach ihren Hauptsitz innerhalb der USA verlegen. Sie müssten komplett auf Geschäfte mit den fast 40 Millionen Bewohnern Kaliforniens verzichten. Wiener bezweifelt, dass das passiert.
I'm skeptical that
would happen.
Eine weitere Sorge der Tech-Konzerne betrifft sogenannte Open-Source-Modelle. Die können Entwickler weltweit und kostenlos nutzen, das lässt sich kaum kontrollieren. Firmen wie Meta fürchten, sie könnten für Anwendungen, die mit ihren Modellen entwickelt werden, haftbar gemacht werden. Das Gesetz wurde nach der Kritik an mehreren Stellen abgeschwächt. Zum Beispiel wurden die Standards angehoben, ab wann sich KI-Firmen an die neuen Regeln halten müssen. Anderen gehen die nicht weit genug, sie halten Formulierungen im Gesetz für zu vage. Zustimmung kommt von bekannten KI-Forschern wie Jeffrey Hinton oder auch von Tech-Milliardär Elon Musk. Auch er hat mit xAI eine eigene KI-Firma. In einem Post schreibt er:
Seit über 20 Jahren setze ich mich für die Regulierung von KI ein. So wie wir jede Technologie regulieren, die ein potenzielles Risiko für die Öffentlichkeit darstellt.
Bevor das Gesetz aber in Kraft treten kann, muss der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom noch zustimmen. Er könnte auch noch ein Veto einlegen. Bisher hat er sich nicht dazu geäußert, wie er zum Gesetz steht.
Ein Bericht von Nils Dams aus San Francisco. Noch bis Sonntag laufen in Paris die 17. Sommerparalympics, die Weltspiele von Menschen mit Behinderung. Medial erreichen die Paralympics so viele Menschen wie nie zuvor. Doch häufig stehen dabei, ähnlich wie bei Olympia, die Heldengeschichten im Fokus. Der gesellschaftliche Kontext geht dagegen etwas unter, berichtet Ronny Blaschke. Show me what you
got. Paralympische Sprinter stürmen auf Prothesen dem Ziel entgegen. Spieler im Rollstuhl-Rugby kollidieren auf dem Feld mit einem lauten Scheppern. Rennfahrer mit durchtrainierten Armen schieben ihre Handbikes rasant über die Straße. In den vergangenen Jahren haben sich die Paralympics in ihren medialen Bildern an die Olympischen Spiele angenähert. Maßgeblich für diese Entwicklung waren Großbritannien Channel 4. Der private Fernsehsender produzierte Kurzfilme, die wie Kinotrailer wirkten. Und er bezeichnete die Paralympier als Superhumans. Thomas Abel, Experte für paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln, sieht das kritisch.
Also ich fände es ganz verheerend, wenn wir sagen, okay, wir fangen an, innerhalb der Menschen mit einer Behinderung wieder zu sortieren. Also was können wir unserer Gesellschaft zumuten und was können wir der Gesellschaft nicht zumuten? Also wo haben wir die Superhumans, die wir uns gerne angucken und die ja alle total eloquent, spannend und einfach in ihrer Behinderung sind? Und wo sind dann noch ein paar andere, bei denen, da sagen wir dann, jetzt reicht's auch.
Boccia is one of the Paralympic sports that does not have an Olympic counterpart.
Thomas Abel verweist auf die paralympische Sportart Boccia, die ohne rasante Kamerafahrten und Superzeitlupen auskommen muss. Die Spieler wollen einen Lederball möglichst nah an einer zuvor geworfenen Kugel platzieren. Boccia erfordert keine Schnelligkeit oder Kraft, sondern Technik und Genauigkeit. Etliche Spieler sind im Alltag auf Rollstuhl und Assistenz angewiesen. Einige leben mit Spastiken, andere können nur ihren Kopf bewegen, sagt Thomas Abel.
Gerade bei Boccia haben wir massive Einschränkungen in der koordinativen Ansteuerung der Muskulatur. Ja, das muss man kennenlernen. Da muss man auch ein bisschen Mut haben, das auszuhalten.
In der Berichterstattung von Sportgroßereignissen geht es um Medaillen und Rekorde. Die Paralympics wollen in diesem System mitspielen, um für Sponsoren interessant zu wirken. Nun aus Paris übertragen mehr als 220 Rechteinhaber Bewegtbilder in alle Welt. Allein Channel 4 in Großbritannien sendet 1300 Stunden Live-Sport auf seinen Plattformen. Aber häufig geht bei diesem Wachstum der Kontext verloren. Auch in Deutschland ist die große Mehrheit der behinderten Menschen sportlich gar nicht aktiv, sagt Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung.
Also es geht um die Frage, wie sieht's denn aus, wenn ich schlecht sehe und will schwimmen gehen und will in die Schwimmhalle? Wie sieht's aus, wenn ich nicht gut hören kann? Und ich will Fußball spielen. Bin ich willkommen im Club oder gucken die Leute komisch? Wie sieht's aus, wenn ich eine Lernbeeinträchtigung habe und will, ich weiß nicht, Basketball spielen? Sind die Trainerinnen und Trainer kompetent genug?
Er ist der mit Abstand bekannteste Parasportler Deutschlands, Markus Rehm. Kein Wunder.
Bei den Paralympics stehen jene Sportler medial im Fokus, die große Rückschläge überwunden haben. Der Weitspringer Markus Rehm etwa war als Jugendlicher in eine Schiffsschraube geraten und verlor sein rechtes Bein unterhalb des Knies. Der Sprinter Johannes Flors litt wegen eines Gendefekts lange unter Schmerzen. Mit 16 Jahren ließ er sich beide Unterschenkel amputieren. Er ging mit Prothesen in den Leistungssport, sagt er, war aber anfangs auf Unterstützung angewiesen.
Ja, das Problem, das ist ein riesiges Problem, was wir in Deutschland haben.
dass Sportprothesen nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Es sei denn, also mit der Ausnahme, man ist im schulpflichtigen Alter. Der Einstieg in den Leistungssport ist schwierig, sicher. Ich hätte den damals auch nicht ohne mein Sanitätshaus und ohne den Verein geschafft. Also es war quasi mein erstes Sponsoring.
Johannes Flors von Bayer Leverkusen gehört zu den besten paralympischen Sprintern der Welt. Aus seiner Stellung in den Medien leitet er auch eine Verpflichtung ab. Flors hat den Beruf des Orthopädie-Technik-Mechanikers gelernt. Immer wieder geht er in Krankenhäuser und spricht dort mit Patienten, die nach einem Unfall oder einer Amputation traumatisiert sind. Flors wirbt auch für Sport. Als Ablenkung, als Therapie oder als paralympische Karrierechance.
Ronny Blaschke hat sich für uns die Paralympics-Berichterstattung angeschaut. Keine Armut, kein Hunger, hochwertige Bildung, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Das sind 4 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Ziele richten sich an alle Länder und sollen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Eine frisch gegründete Initiative verlangt jetzt, dass ein 18. Ziel hinzugefügt werden soll. Das Ziel freie, sichere und nachhaltige Medien. Sie nennt sich Initiative 18 und ich konnte heute vor unserer Sendung mit ihrem Gründer Manfred Kluge sprechen. Er ist Geschäftsführer für die Omnicom Media Group in Deutschland, die zu einem der größten globalen Netzwerke für Werbung und Marketing gehört. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob für ihn freie Medien in der gleichen Liga wie die Bekämpfung von Hunger und Armut spielen.
Das würde ich unbedingt sagen, weil wenn wir die freien Medien nicht mehr haben als Korrektiv für diese Desinformation und wenn Desinformation immer mehr zur sozialen Spaltung führt, zur Entdemokratisierung von Ländern, das haben wir ja auch schon erlebt, auch in europäischen Nachbarländern, dann werden wir als Gesellschaft ein riesiges Problem haben. Und dieses Weltwirtschaftsforum hat in seiner Studie nachgewiesen oder hat erfragt, dass Desinformation das größte Problem in den nächsten 24 Monaten auf globaler Ebene ist. Und das hat damit die Klimakrise abgelöst. Warum ist das so? Weil wir uns unter anderem in einem Superwahljahr befinden. Und deshalb ist Desinformation so ein riesiges Problem.
Sie haben ja mehrere Forderungen, mit denen Sie sich an Politik und Unternehmen wenden. Zum Beispiel die Sicherung der Presse- und Rundfunkfreiheit, Medienkompetenz und Bildung fördern, Erhalt der Medienvielfalt mit hybriden Geschäftsmodellen. Das ist ja alles nicht neu, das haben wir alles schon mal gehört. Wie soll das alles denn dadurch erreicht werden, dass freie Medien das 18. Nachhaltigkeitsziel werden?
Ja, also das haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber ich glaube, ein großer Unterschied ist jetzt, dass wir mit unserer Initiative 18, wo wir verschiedene Persönlichkeiten und Experten aus der Medien- und Kommunikationsbranche versammelt haben, das quasi aus der Branche heraus zum ersten Mal so deutlich besprechen. Wir haben zum Beispiel einen Anker und das hatten wir in unserem dritten Ziel auch bewusst so definiert, die verantwortungsvolle Verteilung von Werbebudgets. Es mag so sein, dass der eine oder andere hin und wieder genervt ist von Werbung. Ich glaube, was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Werbung, wenn ich nicht zu den öffentlich-rechtlichen Medien gehöre, dass Werbung am Ende Redaktion finanziert und erstmal Journalismus auch ermöglicht. Und wir glauben daran, dass wir auch hier eine Aufklärungsarbeit leisten müssen. Wir haben die Situation, dass in 2023 in Deutschland etwa 26 Milliarden Euro netto für Werbung ausgegeben worden sind. Und davon gingen 60% in den digitalen Bereich. Das sind so etwa 15,5 Milliarden Euro. Und von diesen 15,5 haben genau 3 Player, nämlich Alphabet, Google, Amazon und Meta 64% Anteil gehabt. Und diese 3 Plattformen stellen keine redaktionellen Inhalte her. Das machen die klassischen Medienhäuser.
Und dass die Werbebudgets, dass die verantwortungsvoll verteilt werden, soll das politisch reguliert werden?
Das soll nicht politisch reguliert werden. Wir möchten hier an dieser Stelle Aufklärungsarbeit leisten. Wir möchten in den Diskurs gehen mit Kunden, Werbekunden, die die Budgets verteilen. Und es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, wie ich ausgewogen, weil es gibt natürlich auch wirtschaftliche Interessen, wie ich ausgewogen am Ende meine Werbebudgets allokiere. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem grünen Strom. Der ist gut für das Klima, aber auch teurer. Und es ist sicherlich so, dass nationale Publisher gut für das demokratische Klima sind und möglicherweise eben auch etwas teurer, wenn ich dort Werbung platziere.
Also es geht quasi darum, wenn ich das mal zusammenfassen darf, es geht darum, Unternehmen sozusagen zu sensibilisieren, unabhängige Medien zu unterstützen, indem sie zum Beispiel bei einer Tageszeitung statt bei Facebook Werbung schalten.
Das könnte eine Ableitung sein. Meine Ausführung ist nicht als ein Boykott gedacht, weil wir natürlich auch die Plattformen brauchen, weil sie auch viele gute Seiten haben. Sie müssen aber mehr ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Sie müssen unter anderem auch Inhalte, redaktionelle Inhalte, die sie auf ihren Plattformen zeigen und bespielen, die müssen sie auch fair vergüten. Und guter Journalismus hat eben dann auch seinen Preis. Und ja, es wird darum gehen, dass Werbekunden für sich entscheiden, wie ihr Strommix quasi im Bereich der Werbung aussieht und wie viel grüner Strom und wie viel grauer Strom verbraucht wird.
Medienvielfalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das sind ja sehr wohlklingende Begriffe, die Sie da benutzen. Aber in den Forderungen kann man ja auch Lobbyarbeit für Ihre Branche herauslesen. Also inwiefern geht es Ihnen da auch um die politische Akzeptanz Ihres Geschäftsmodells?
Also ich glaube, unser Geschäftsmodell spielt an dieser Stelle gar keine Rolle. Wir sind als Mediaagentur auch dafür verantwortlich, Kunden zu beraten. Und ja, wenn Sie so wollen, sitze ich auch im Glashaus, weil ich Teil der Branche bin. Und ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, dass ich, aber auch andere Agenturteilnehmer der Branche und andere auch Aktive aus der Medien- und Kommunikationsbranche sich jetzt erklären und darauf hinweisen, wohin der Weg geht und dass wir dort dringend auch einschreiten müssen. Vielleicht ist am Ende auch eine Lösung, die ich persönlich nicht favorisieren würde, dass man sagt, das Thema Werbebudgets wird keinen großen Hebel haben. Das wird alles reguliert von den staatlichen Institutionen. Davor würde ich persönlich warnen. Aber es hat für mich überhaupt nichts mit Lobbyarbeit zu tun. Es hat für mich wirklich damit zu tun, weil ich ein Demokrat bin und weil auch meine MitstreiterInnen Demokraten sind, dass wir dieses Thema adressieren.
Die Initiative 18 appelliert an die Verantwortung von Werbetreibenden. Ich habe vor der Sendung mit dem Gründer Manfred Kluge gesprochen. Und das war Medias Res für heute. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen auf in der Berichterstattung? Schreiben Sie uns gerne an mediasres@deutschlandfunk.de. Unsere Beiträge können Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App nachhören. Nach den Nachrichten geht es im Büchermarkt um ein Buch voller Sehnsucht und Trauer, der Roman Gebranntes Kind vom schwedischen Schriftsteller und Journalisten Stieg Dagermann. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.